Caitlin O'Riordan war von zu Hause weggelaufen. Am 2. April wurden zwei Polizeibeamte zum Haus der Eltern geschickt. Als sie dort eintrafen, wurde Caitlin seit 19 Stunden vermisst. Die beiden Polizeibeamten fanden keine Hinweise auf eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen. Sie nahmen die Aussagen der Familie und der Nachbarn auf und schrieben einen Bericht. Der Fall ging durch die unterschiedlichen Abteilungen. Nach 72 Stunden wurde er an das FBI-Büro in Philadelphia weitergeleitet. Trotz einer Belohnung und der Tatsache, dass das Foto des Mädchens in den Lokalzeitungen und auf verschiedenen Websites veröffentlicht wurde, gab es auch zwei Wochen nach Caitlins Verschwinden noch keinen Hinweis darauf, wo sie sich aufhalten könnte oder was aus ihr geworden war. Sie war spurlos verschwunden. Als der April zu Ende ging, gab es keinerlei Ermittlungsansätze mehr. Die Behörden gingen davon aus, dass Caitlin O'Riordan einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Am 2. Mai bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Der leitende Ermittler im Fall Caitlin O'Riordan, Detective Rocco Pistoni, war vor 2 Monaten in den Ruhestand getreten. Im gleichen Monat starb sein Partner, Freddie Rourke, an einem Schlaganfall. Pistoni und Rourke waren nach Millersville gefahren und hatten Caitlins Umgebung befragt. Niemand erinnerte sich, dass Caitlin jemals einen Freund in Millersville oder Philadelphia oder eine Internetbekanntschaft erwähnt hatte. Der Fall konnte nicht gelöst werden. Auch im August 2008 gab es noch keine Verdächtigen, keine Spuren und keine neuen Hinweise. Jessica blätterte die letzte Seite der Akte um und fragte sich zum 100. Mal in den letzten 2 Tagen, warum ist das Mädchen nach Philadelphia gefahren? War es bloß der Reiz der Großstadt? Noch wichtiger aber war die Frage, wo Caitlin sich in den letzten 30 Tagen aufgehalten hatte. Um kurz nach 11 Uhr klingelte Jessicas Handy. Es war ihr Chef, Sergeant Ike Buchanan. Byrne war mit seiner Skizze des Kellers fertig und verließ gerade das Haus, um auf dem Bürgersteig frische Luft zu schnappen. Jessica schaltete den Lautsprecher ihres Handys ein. »Was gibt's, Chef?«, fragte sie.
»Wir haben ein Geständnis«, sagte Buchanan.
»In unserem Fall?«
»Wir haben einen Anruf auf der anonymen Hotline bekommen. Der Anrufer hat der diensthabenden Kollegin gesagt, er habe Caitlin O'Riordan getötet und wolle sich stellen.«
»Ich bitte Sie, Chef, sowas passiert doch ständig. Besonders in einem Fall wie diesem«, entgegnete Jessica.
»Dieser Anrufer anders.«
»Anders? Inwiefern?«
»Er hat gesagt, dass an der Jacke des Opfers ein Knopf fehle, der dritte von unten.«
»Vielleicht hat der Anrufer die Tatortfotos gesehen oder er kennt jemanden, der sie gesehen hat. Woher wollen wir wissen, dass seine Informationen aus erster Hand sind?«, fragte Jessica.
»Er hat uns den Knopf geschickt.«
Jessica warf ihrem Partner einen Blick zu. Buchanan fuhr fort.
»Er war heute Morgen in der Post. Wir haben ihn ins Labor gegeben. Er wird zurzeit untersucht, aber Tracy meint, es bestehe nicht der geringste Zweifel. Es ist der Knopf von Caitlins Jacke.«
Tracy McGovern war die stellvertretende Leiterin des kriminaltechnischen Labors. »Wer ist der Mann?«, fragte Jessica.
»Er heißt Jeremiah Crowsley. Wir haben den Namen überprüft, es liegt nichts gegen ihn vor. Er hat gesagt, wir könnten ihn an der Ecke 2. und Diamond verhaften.«
»Und die genaue Adresse?«
»Eine genaue Adresse hat er nicht genannt. Er sagte, wir würden das Haus an der roten Tür erkennen.«
»Eine rote Tür? Was zum Teufel bedeutet das?«
»Das werden Sie herausfinden. Rufen Sie mich an, wenn Sie da sind.«